MDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Doris Dörrie liest den dritten von vier Auszügen aus ihrem Essayband Wohnen. Für die Filmemacherin sind Räume und ihre Einrichtung von hohem Symbolwert, kann man doch mit ihnen den Menschen beschreiben, der sie bewohnt. Die Ausstattung im Film ist daher besonders wichtig. Gleichzeitig ist unser ganzes Leben mit den Räumen verbunden, die unser Zuhause waren oder sind. Wir bewohnen uns selbst, wenn wir uns an unsere Räume erinnern. Diesen Satz hörten wir gestern.
Dadurch, dass meine beiden Eltern gestorben sind in den letzten Jahren, denke ich doch sehr wehmütig oft an diese Wohnung meiner Kindheit zurück, wo ich mit meinen drei Schwestern aufgewachsen bin. Gar nicht so sehr an die Wohnung an sich, sondern was das bedeutet hat. Also wie viel Energie meine Eltern und besonders eben auch meine Mutter darauf verwandt hat, das zu einem sicheren Nest für uns zu machen.
Und wer gezwungen wird, seinen Wohnort zu verlassen, erlebt, dass Orte umso wichtiger werden, als sie unerreichbar sind. Aber wenn man an einen Ort zurückkehrt, droht Enttäuschung. Alles ist kleiner und banaler, als wir es in Erinnerung haben. Und es geht auch nicht immer gut, wenn ein so gut wie erwachsenes Kind ins Elternhaus zurückkehrt.
Weil es mir nicht gelang, in New York genug Geld zu verdienen, um zu wohnen, zu leben und zu studieren, musste ich irgendwann zähneknirschend aufgeben. Ich kehrte in das unveränderte Nest nach Hannover zurück, zu den Eltern und Schwestern, aber dort passte ich nicht mehr richtig hinein. Ich war nun erwachsen und fühlte mich cool und amerikanisch. Gleichzeitig ließ ich mich erleichtert in mein altes Bett fallen. Gierig saugte ich die Stabilität und den Schutz auf, die meine privilegierte Herkunft mir bot, um gestärkt und ohne mich groß zu bedanken, sehr bald wieder aufzubrechen. Ich zog nach München, um an der Filmhochschule zu studieren. Mein erstes Zimmer in der Wilhelmstraße befand sich im 5. Stock eines schönen alten Hauses. Unter dem Dach hatte sich eine alte Dame und wahre Schwabinger Bohemienne zwei Zimmer ausgebaut und den Rest des Dachgeschosses in Unterkünfte für Studierende verwandelt, die ein wenig an Bretterverschläge erinnerten. Mein Zimmer war 6 Quadratmeter groß, also noch kleiner als das in New York. Das Bett befand sich unter der Dachschräge, es gab eine kleine Spüle und fließend kaltes Wasser, eine Kochplatte und keine Heizung. Das war nicht weiter schlimm, weil ich die meiste Zeit im Bett verbrachte. Zum ersten Mal wohnte ich allein. Hier war er nun, mein ganz und gar eigener Raum, my room of my own. Mich befiel Panik. Ich hatte das Gefühl, der Raum bewohne mich und nicht ich den Raum. Er schien mir unablässig, lästige Fragen zu stellen. Wer bist du? Wer willst du hier sein? Wie willst du hier leben? Halbherzig hängte ich ein Tuch auf, klebte ein paar Kunstpostkarten an die Wand, kaufte Kerzen und eine Topfpflanze, die in der Kälte schnell verendete. Aus Hannover hatte ich einen hässlichen Schreibtisch mitgeschleppt, dessen Platte ich lila anstrich, weil es die feministische Farbe der Stunde war und weil sie zu meiner Bettwäsche passte. Ich versprach dem Schreibtisch, an ihm zu schreiben, aber kaum nahm ich Platz, rief er laut: »Und jetzt? Was willst du schreiben? Willst du wirklich schreiben? Du kannst doch gar nicht schreiben.« Ich floh wie gehabt nach draußen, aber dort fehlte mir die große, weite Welt und mein New Yorker Diner. Die Cafés und Kneipen auf der Leopoldstraße waren streng ideologisch und nach Getränken sortiert. Im Nest hockten die Anarchisten beim Bier. Im Capri schlürften die Popper Cappuccino. Im Venezia tranken die Angeber Campari. Tage und Nächte lang trieb ich mich herum, weil ich mich vor meinem leeren Zimmer fürchtete. Bis ich ein Radio mit Kassettendeck kaufte, ein Sonderangebot in der Annonce eines Elektrogeschäfts. An einem glühend heißen Tag im August schleppte ich mich durch Schwabing, um das Radio abzuholen, und ich fragte mich, warum ich diese Tortur auf mich nahm. Am Ende wurde das Radio zu meinem wichtigsten Begleiter. Zuverlässig füllte es mein Zimmer mit Sprache und Musik, und ich machte es gar nicht mehr aus, damit immer jemand da war, wenn ich nach Hause kam. Wenn der oft zitierte französische Dichter und Mathematiker Blaise Pascal in den Pensées sagte, Das ganze Unglück der Menschheit rührt allein daher, dass sie nicht ruhig in einem Zimmer zu bleiben vermag, sprach er wahrscheinlich nur von der Hälfte der Menschheit, weil Frauen sehr wohl sehr viel Zeit ruhig in Zimmern verbringen mussten, nur meistens nicht allein. Ich hatte das Gefühl, genau das üben zu müssen, wie eine neue Sportart. Pascal meinte zwar, dass der Mensch nicht imstande sei, seine Vergänglichkeit auszuhalten und sich deshalb ständig ablenken müsse, ich dagegen musste erst einmal lernen, mich allein auszuhalten. Ich verschlang die Bücher von Catherine Mansfield, Doris Lessing, Jean Rhys, Ingeborg Bachmann, die viel Zeit in Zimmern allein verbracht und sich mit den Fragen herumgeschlagen hatten, wie viel Alleinsein nötig ist, um Künstlerin zu sein, wie viel Geld und ob die Gesellschaft einer Frau überhaupt erlaubt, sich zu absentieren und unnütz zu sein. Die Antworten klangen oft hart. Ein Mann allein war romantisch und ein Abenteurer. Eine Frau allein hatte niemanden abbekommen. Sie drohte zu verarmen, zu verkommen, zu verderben, abzurutschen, einsam und seltsam zu werden, kauzig, wunderlich, versponnen und vor allem bemitleidenswert. A childless cat lady. Immer noch eine männliche Beschimpfung. Ich schrieb eine Geschichte über eine junge Frau, die ich nach Kurt Schwitters, der ebenfalls aus Hannover kam, Anna Blume nannte. Sie lebt allein in einem kleinen Zimmer und schreibt Briefe an sich selbst. Ein paar Jahre später verfilmte ich die Geschichte unter dem Titel »Mitten ins Herz« und suchte für Anna Blume mein früheres Zimmer unterm Dach aus. Es war so klein, dass das Filmteam nur abwechselnd hineinpasste und ich sah der Schauspielerin Beate Jensen zu, wie sie als Anna Blume eine junge Frau allein in einem Raum verkörperte und ganz wie ich damals die eingefrorene Milch vom Fenstersims holte, im Bett herumlag, sich einsam fühlte und wie sie bei der erstbesten Gelegenheit floh und zu einem reichen Mann in eine Villa zog. Ich gebe es nur ungern zu, aber auch ich war bald aus dem Dachzimmerchen geflohen und mit einem Mann zusammengezogen, den ich gar nicht besonders gut leiden konnte. Aber am Ende hatte ich nicht genug Energie für mich allein in einem Raum. Ich wollte mich von mir selbst ablenken und redete mir ein, dass es ökonomisch viel sinnvoller war, eine Wohnung zu teilen. Da ich nichts besaß, außer einem Koffer mit Kleidern, einer Matratze, dem Radio und dem hässlichen Schreibtisch, ging der Umzug schnell. Die neue Wohnung war deutlich schöner und heller, deswegen übersah ich geflissentlich, dass der Wohnungsinhaber in mich verliebt war und mir wahrscheinlich sonst nicht angeboten hätte, zu ihm zu ziehen. Statt ihm klar zu sagen, dass ich nicht die Bohne an ihm interessiert war, ließ ich ihn im Unklaren und schrieb gehässig über seine romantischen Gefühlsausbrüche in mein Tagebuch. Weil ich es herumliegen ließ, flog ich nach wenigen Wochen hochkant wieder raus. Kurz entschlossen warf der nach der Lektüre des Tagebuchs von jeder Verliebtheit spontan geheilte meine Matratze und gesamte Habe aus dem 5. Stock auf die Straße. Ich sammelte ein paar Klamotten und das unversehrt gebliebene Radio in eine Plastiktüte, ließ die Matratze liegen und zog seltsam ungerührt von dannen. Ich hatte nicht die geringste Sorge, sofort den nächsten Unterschlupf zu finden. Tatsächlich nahm mich eine fast schon arrivierte Wohngemeinschaft auf, in der außer einem erfolglosen Filmemacher eine hart arbeitende Ärztin und ein Physikstudent wohnten. Es gab eine funktionierende Küche, ein ansehnliches Bad, es wurde durchgehend geheizt. Im Flur stand ein Aquarium mit Piranhas, in das zwei ständig maunzende und maulende Siamkatzen ihre Pfoten hängten. Ich nahm mir fest vor, hier länger zu verweilen und besorgte mir ein riesiges, spinatgrünes Sofa vom Sperrmüll, auf das ich sehr stolz war. Wenig später kaufte ich mir meine erste Schreibmaschine, eine elektrische Olympia, Monica Electric Deluxe, passend zum Sofa, denn sie war ebenfalls grün. Sie befreite mich von dem Zwang, mich an einen erwartungsvollen Schreibtisch setzen zu müssen. Eine Steckdose reichte aus und ich konnte fast überall loslegen. In der Küche, auf dem Sofa und auf der natürlich wieder am Boden liegenden Matratze. Monika wurde mein Schatz und mein Glück, das nur ein wenig getrübt wurde, als eine der beiden Siamkatzen in sie hineinpinkelte, was zum Glück nicht zum Ausfall von Monika führte, aber zu einem beißenden Gestank, immer wenn ich den kleinen Schalter rechts anknipste und sie anfing zu brummen, zu surren und zu gurren. Monika und mein Radio füllten zuverlässig den realen und den imaginierten Raum. Dafür wurde die Frage, ob ich wieder mit einem Mann zusammenwohnen wollte, immer dringlicher. Ich war verliebt und zog über Nacht aus und mit ihm zusammen. Es ging schief. Er war frisch geschieden und pendelte zwischen Bungalow mit Familie und unserer gemeinsamen Wohnung hin und her. Die meiste Zeit wartete ich auf ihn. Ich hütete eine fast leere Wohnung, in der es außer einer Matratze, rudimentärer Kücheneinrichtung und einer Hängematte nichts gab. Ich wartete mit einem Mal ganz traditionell auf die Rückkehr des Mannes. Manchmal schrieb ich Tagebuch und Skizzen für Geschichten, fast heimlich. Denn der Mann mochte nicht, wenn ich mich in mich selbst zurückzog. In einem monumentalen Eifersuchtsanfall besprühte er diese Tagebücher, meine Bücher, Kleider, alles, was mir gehörte, mit schwarzem Autolack. Und dennoch blieb ich. Nur die Monika war verschont geblieben, vielleicht weil ich sie schon lange nicht mehr angerührt und unter den Schrank geschoben hatte. Es dauerte fast 3 Jahre, bis ich endlich Kraft und Mut fand, mich zu trennen. Wieder zog ich nachts und heimlich aus, mit Monika und Radio, beide besitze ich bis heute, und ich zog in verschiedene Wohngemeinschaften quer durch ganz München und schrieb endlich wieder. Eine Zeit lang wohnte ich mit meiner jüngsten Schwester und ihrem Freund zusammen, die einen für mich exotischen Lebensstil pflegten. Sie bauten sich ein echtes Bett, gingen frühmorgens aus dem Haus und frühabends schlafen. Sie studierten zielsicher und trieben Sport. Meine Matratze lag weiterhin am Boden, aber ich besaß inzwischen einen alten Schwarz-Weiß-Fernseher, auf dem wir gemeinsam die Fernsehserie Dallas sahen. Gleichzeitig stürmte mein Film Männer die Kinocharts. In dem Film geht es darum, dass sich die Ehefrau eines Yuppies in einen Hippie verliebt, der Yuppie daraufhin zum Hippie in dessen bunte Wohnung zieht, mit dem Plan, den Hippie zum Yuppie zu machen, damit seine Frau den Gefallen an ihrem Geliebten verliert. In einem Eifersuchtsanfall besprüht er die gesamte Wohnung und alles, was der Hippie besitzt, mit Farbe. Danach wird die Wohnung weiß gestrichen, der Hippie zieht sich einen Anzug an und bekommt einen Job und der Yuppie kehrt siegreich zurück zu seiner Frau ins Eigenheim. Erstaunlich vielen Menschen auf der ganzen Welt gefiel der Film, sodass sich bald Hollywood in unserer Wohngemeinschaft meldete und meine Schwester mich darum bat, dass ich einen Anrufbeantworter installierte, weil sie keine Lust mehr hatte, Anrufe für mich entgegenzunehmen. Es wurde für mich Zeit, ein wenig erwachsener zu leben und zu wohnen. Ein Jahr später mietete ich zusammen mit einer Freundin eine Wohnung in Schwabing und unterschrieb meinen ersten eigenen Mietvertrag. Ein etwas beängstigender Schritt, denn nun konnte ich nicht mehr bei Nacht und Nebel mit ein paar Plastiktüten in der Hand türmen. Die Wohnung war ein Traum. 3. Stock Altbau, 3 Zimmer, hohe Decken, große Fenster, Parkett. Eine eigene Wohnung, ein eigener Telefonanschluss, ein eigenes Klingelschild, ein ganz und gar eigenes Leben. Als ich als junge Frau ständig umzog, war mir nicht klar, dass es für Frauen immer noch ein Privileg ist, eine Wohnung auch wieder verlassen zu können, genauso wie eine neue zu bekommen. Wie und wo man wohnt, ist immer eine Frage von Klassenzugehörigkeit, Herkunft und sozialem Status. Aber die allgemeine Wohnungsnot verschärft vor allem die Not von Frauen und Kindern. Wohnen ist eben auch eine Geschlechterfrage. Während der Pandemie war ich jeden Tag heilfroh, dass ich mich mit meinem Mann gut verstand. Denn für nicht wenige Frauen und Kinder wurde die Wohnung nicht nur zum einzigen sicheren Ort vor Ansteckung, sondern auch zu einem Ort, wo sie Gewalt ausgesetzt waren und den sie nicht mehr verlassen konnten. Die Wohnung soll Schutz vor Gefahren bedeuten, vor der Öffentlichkeit, dem Außen. Sie ist vom Gesetz geschützt, nicht jeder hat Zutritt. Es gibt den Begriff des Hausfriedensbruchs. Hier drinnen herrscht Frieden. Hier darf ich sein, wie ich will. Hier ist meine Grenze zum Außen. Die Grenzen zwischen Innen und Außen, privatem und öffentlichem Raum, lösen sich in unserer digitalen Welt jedoch immer mehr auf. Der abgeschlossene, intime Raum der letzten Jahrhunderte öffnet sich. Privatsphäre scheint nicht mehr so wichtig zu sein. Gleichzeitig werden wir deutlich einsamer. Wir durchlöchern digital unsere physischen vier Wände. Gleichzeitig verbringen wir mehr Zeit in unseren Wohnungen als jemals zuvor. Wir verlernen den physischen Kontakt mit anderen, werden ängstlicher und misstrauischer. Müsste nicht unsere Art zu wohnen sich entsprechend verändern? Wäre es nicht toll, wenn wir parallel zu unseren Netzgemeinschaften zum Beispiel in jedem Mietshaus analoge, leicht zugängliche und sichere Gemeinschaftsräume hätten? Wir brauchen neue Formen des Zusammenwohnens und eine neue Architektur. Auch in unseren Köpfen herrscht weiterhin der Traum vom Eigenheim vor, der nicht mehr zeitgemäß und auch nicht klimafreundlich ist. Wo also bleibt die Wohnrevolution? Das deutsche Wort Heimat lässt sich in fast keine andere Sprache übersetzen. Überfrachtet wie kaum ein anderes, trägt es schwer an seiner kontaminierten nationalsozialistischen Verwendung. Gerade wird es wieder von der politisch Rechten herumposaunt, um Verlustangst zu verbreiten, was angesichts von rasant steigenden Mieten, Wohnungsnot und Zuwanderung prächtig funktioniert. Es wird von der Verteidigung der Heimat geredet, gegen Migranten und Geflüchtete gehetzt, also die, die ihr ursprüngliches Zuhause aus unterschiedlichen Gründen verlassen und verloren haben. Heimat wird mit Territorium gleichgesetzt, dass es gegen das Fremde zu verteidigen gilt. Sie wird sentimental und nostalgisch als bedroht inszeniert. Ständig droht ihr Verlust. Es werden neue Heimatromane geschrieben, Fernsehfilme in der heilen Provinz gedreht, die Bilder von Caspar David Friedrich wiederentdeckt und gefeiert, als wollten wir alle auf dem berühmten Kreidefelsen stehen, in die Ferne schauen und sehnsuchtsvoll das Gefühl von Heimat in der romantisch geschwellten Brust verspüren. Wenn ich in Kyoto bin, sehne ich mich nach Kyoto, lautet ein Zen-Satz. Ich verspüre also Heimat nie dort, wo ich wirklich bin, sondern immer nur im Sehnen. Je weniger wir uns real gefühlt in ihr aufhalten, umso vehementer verteidigen wir sie. Wir möchten etwas festhalten, was wir nie besessen haben. Die als bedrohlich empfundene Weltlage lässt den Boden unter unseren Füßen schwanken. Recherchieren wir deshalb neuerdings so hingebungsvoll unsere Herkunft und reden so viel von Verwurzelung? Aber wollen wir denn wirklich wie Bäume an einem einzigen Ort stehen, uns nie mehr vom Fleck bewegen? Heimat wird mit Verwurzelung gleichgesetzt, die den Fremden nur gewährt wird, wenn sie botanisch korrekte Wurzeln schlagen. Das kann sehr lange dauern. Und die Bedingungen dafür werden von den Verwurzelten, den Einheimischen, bestimmt. Ab wann gehöre ich dazu? In München bekommt man darauf die Antwort: Wenn eine Katz ihre Jungen in einem Fischladen bekommt, sind sie ja auch keine Fische. Also nie. Solange ich noch Wurzeln in einem anderen Land habe, wird mir die Zugehörigkeit versagt. Solange ich die Herkunftswurzeln nicht kappe, gehöre ich nicht dazu. Solange ich mich nicht ständig darum bemühe, Wurzeln zu schlagen, gehöre ich nicht dazu. Und wenn ich mich gar nicht hier an diesem Ort verwurzeln will, also meinen Wohnort nicht mit zukünftiger Heimat gleichsetze, bleibe ich bedrohlich, fremd, draußen. Seit einiger Zeit scheint es, als müssten wir uns entscheiden, ob wir eine Nation sein wollen, die sich auf Demokratie und den Ideen von Freiheit, Gleichheit, Brüderlich und Schwesterlichkeit gründet, was bedeutet, dass alle Deutsche sein können, die diese Ideen teilen und verteidigen, oder ob wir an die Notwendigkeit von spezifischer geteilter Geschichte, Landschaft und Kultur glauben. Dann wären manche für immer deutscher als andere. Diese Vorstellung zieht besonders die an, denen die moderne, globalisierte Welt verwirrend erscheint und die ihre örtliche Anbindung durch die wirtschaftliche Entwicklung verlieren, weil sie zum Beispiel vor hohen Mieten aus den Städten fliehen oder einem Arbeitsplatz hinterherziehen müssen. Verständlich, dass drohender Orts- und Arbeitsplatzverlust den Impuls entstehen lässt, den angestammten Platz zu verteidigen. Die konservative Politik reagierte darauf 2017 mit der Erweiterung des Bundesinnenministeriums um die Abteilung Bau und Heimat und der Installierung von Horst Seehofer als erstem Heimatminister. Er sagte, bei Heimat geht es nicht um Folklore, Brauchtümelei oder Nostalgie. Wer dies so versteht, der hat die Zeichen der Zeit nicht erkannt. Bei Heimat geht es um die Verankerung und Verwurzelung, um ein kulturell angestammtes Umfeld in einer globalisierten Welt. Es geht schlicht und einfach um Zusammenhalt und Geborgenheit. Wie ein magischer Abwehrspruch an das globalisierte Leben wird also der Ort an Gemeinschaft gebunden und die Gemeinschaft an den Ort. Das befeuert nicht nur die Furcht vor denen, die von außerhalb des kulturell angestammten Umfelds kommen, sondern führt auch zu Angst der Angestammten, nicht mehr geborgen zu sein, nicht mehr dazuzugehören, Heimat und Haus zu verlieren. Wir vergessen dabei gern, dass unser immer noch relativer Wohlstand auf der Ausbeutung von anderen Heimat- und Wohnungslosen gründet. Allein die Obst- und Gemüseabteilung jedes Supermarkts erzählt davon mit jeder Tomate, Blaubeere, Zitrone, die im Süden Europas geerntet wurde. Die Erntehelfer sind oft vor Krieg und Armut aus ihren Heimatländern außerhalb von Europa geflohen. Sie verdingen sich als Saisonarbeiter, kommen unter in Baracken oder in notdürftigen Zeltlagern, ohne fließend Wasser, Heizung, Küche. Sie wohnen nicht, sie hausen. Meist arbeiten sie für ihre Familien in ihren Herkunftsländern, damit die sich, unter anderem, eine Wohnung leisten können. Und wir wollen unsere Tomaten möglichst billig einkaufen, damit wir uns unsere wild steigenden Mieten in Hamburg, München und Berlin leisten können. Aber wenn wir Menschen kein Obdach bieten, sprechen wir ihnen die Würde ab. Wohnen ist ein Menschenrecht. Jeder Mensch träumt von einer würdevollen Unterkunft. Aber sogar wenn wir sie haben, träumen wir weiter von einer anderen, besseren, schöneren Behausung. Größer, heller, bequemer. Sie soll an einem anderen Ort sein, in einer anderen Stadt, mit Balkon oder Dachterrasse, Garten und Pool, am besten mit Blick aufs Meer und die Berge. Für unseren Traum von einem anderen Wohnen ackern wir, nehmen Kredite auf und verschulden uns, richten uns neu und anders ein, verbringen unsere freie Zeit in Baumärkten und renovieren uns um den Verstand, um endlich den Ort zu schaffen, der uns sicherer Hafen, Zuhause und Heimat sein kann, wo wir Frieden und Glückseligkeit finden, Würde und Status, das Paradies. Und falls wir es finden, befällt uns zuverlässig die Angst, es wieder zu verlieren. Dafür reicht manchmal schon ein nerviger Nachbar. Deutschland ist das Land mit den meisten Nachbarschaftsklagen. Da krähen Hähne zu laut, Hunde bellen zu oft, es riecht nach Sauerkraut aus der Nachbarwohnung oder nach Kuhmist auf der Straße, Kinder lachen zu viel oder trampeln zu heftig, Kirchturmglocken läuten zu schrill. Mehr als eine halbe Million Nachbarschaftsklagen überschwemmen jedes Jahr die deutschen Gerichte, die entscheiden, dass auf dem Nachbarbalkon nur zu bestimmten Zeiten geraucht werden darf, eine Pizzeria ihren Pizzageruch reduzieren muss und ein Apfelbaum seine Äpfel nicht einfach im Nachbargarten abwerfen darf. Das Wort Paradies kommt aus dem Altpersischen und bedeutet eingezäunte Fläche oder Garten. Schon immer träumten wir anscheinend vom Kleingarten mit Jägerzaun, wollten uns abschotten und eingrenzen. Wenn man Paradies googelt, poppt als erstes Bettenparadies auf. Klar, das Bett als ewiger Traum von Sex und Nichtstun. Dicht gefolgt von Waxing-Paradies. Auch das ergibt Sinn. Dem Wildwuchs Einhalt gebieten. Da draußen der gefährliche und unordentliche Dschungel, hier der gepflegte, sichere Garten mit gemähtem Rasen und Apfelbaum. Städte immerwährender Glückseligkeit und unser zweites Wohnzimmer. Dort dürfen wir nackt herumliegen und uns langweilen, denn in unseren Breitengraden sind kaum Schlangen unterwegs, die uns verführen könnten. Laut der Bibel wird der Mensch erst mit der Vertreibung aus dem Paradies erkenntnis- und kulturfähig, was uns vielleicht doch dazu bringen sollte, öfter mal unser Schrebergärtchen zu verlassen. Aber ach, wir erinnern uns, die Vertreibung aus dem Paradies bedeutete auch die Erfindung von Schweiß, Schmerz und Mühe. Und unser Garten macht ja schon so viel Arbeit. Anfangs stehen wir noch ganz bezaubert in unserem verwilderten kleinen Garten. Uns fällt nicht auf, dass die Hecke zum Nachbarn wie mit dem Lineal gezogen ist, während bei uns alles über den Zaun wuchert. Unsere Bäume vorwiegend bei ihm ihr Laub abwerfen. Und wir Schnecken in unserem Kompost regelrecht züchten. In der Pandemie stellte sich dieser kleine Garten als ungeheures Geschenk und Rettung heraus. Im ersten Lockdown im Frühjahr 2020 erlebte ich das langsame Erwachen der Natur so genau wie nie zuvor. Fast wie zum Trost war es ein besonders prächtiger Frühling. Oder war er nur deshalb so besonders, weil ich gezwungen war, stillzuhalten und wirklich hinschaute? Die Bedeutung des Wortes Paradies erschloss sich mir auf ungeahnte Weise. Außerhalb des Gartenzauns tobte das Virus. Hier waren wir sicher und behütet. Im Garten des Elternhauses meines Vaters stand eine Rotbuche, die schon vor den Bomben, die das Haus zerstörten, von einem Blitz getroffen und der Länge nach gespalten worden war. Als das Haus in den 60er Jahren wieder aufgebaut wurde, wollte man die Buche fällen. Aber mein Vater ließ sie stehen. Weil er sich nicht trennen konnte? Als Kind passte ich genau in den halbhohlen Stamm wie eine Erbse in eine Erbsenschote. Ich erinnere mich an das Gefühl, von der Buche im Rücken eng umschlossen und gehalten zu werden. Oft ließ ich mich von ihr beruhigen. Vor wenigen Jahren wurde abermals in der Familie diskutiert, ob man die Buche nicht besser fällen lassen sollte, weil ihr hohler Stamm und die spärlichen Äste den zunehmenden Stürmen vielleicht nicht standhalten könnten. Aber wieder geschah nichts. Und als meine Eltern im Abstand von 3 Jahren starben, wuchs die Buche mit einem Mal gewaltig. Ihre Äste wurden stärker und länger als jemals zuvor, ihre Krone so ausladend, dass sie die Nachbargaragen überschattete. Nachdem wir die elterliche Wohnung ausgeräumt hatten, ging ich noch einmal in den Garten und versuchte, mich in die Buche zu stellen, passte aber nicht mehr hinein und musste mich mühsam hineinzwängen. Als ich es geschafft hatte, kam das Gefühl zurück, geschützt und beschützt zu sein. Lange stand ich dort und sah hinauf in das Gewölbe aus rot-orangen Blättern vor dem hannoverschen Himmel in hellblau. Für uns Kinder hatte der Garten eine große Rolle gespielt. Ein Klettergerüst mit Reck und Schaukel wurde aufgebaut, ein Sandkasten geschaffen. Für meine Mutter ein sicherer Parkplatz für die Kinder an einigermaßen schönen Tagen. Sie brauchte nur vom Balkon zu schauen und abzuzählen, ob wir noch alle da waren. Ich verbrachte Jahre schaukelnd, buddelnd und mit dem Kopf nach unten hängend am Reck. Verkehrt herum sah das gelbe Klinkerhaus weniger langweilig aus. Der kleine Garten löste sich rechts und links von meinem Blickfeld auf. Meine Beine ragten in den Himmel. Verkehrt herum gab es mehr Möglichkeiten in der Welt. Die Vertreibung aus dem Paradies ist eine Grundangst. Wer fürchtet sich nicht beim Anblick von Menschen, die ihre wenige Habe im Einkaufswagen vor sich herschieben? Das kann auch dir widerfahren. Schneller als du denkst, kannst du aus deiner Doppelhaushälfte, deiner geheizten Wohnung, deinem geliebten Gärtchen, selbst aus deiner Starnberger Villa vertrieben werden.
Doris Dörrier mit dem dritten Auszug aus ihrem Essayband Wohnen. Das Buch ist in der Reihe Leben im Hansa Verlag erschienen, das Hörbuch bei Roof Music. Und Sie finden diese Folge bei uns im Internet und in der NDR Kultur App. Morgen um 8:30 geht die Lesung dann zu Ende.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Beate Rüsapp. Die ukrainische Regierung hat zurückhaltend auf Aussagen von US-Präsident Trump reagiert, wonach Russland bereit sei, den Krieg zu beenden. Trump hatte zuvor gesagt, er glaube, es gebe einen Deal mit Russland zum Ukraine-Krieg, dem jetzt noch Präsident Selenskyj zustimmen müsse. Aus Kiew Florian Kellermann.
Der Leiter der ukrainischen Präsidialadministration, Andriy Yermak, zweifelte an, dass Russland zu einem Friedensschluss bereit sei. Kreml-Chef Wladimir Putin demonstriere nur den Wunsch zu töten, so Yermak, angesichts der russischen Luftangriffe von der Nacht. Schon in der Nacht hatten sich Trump und Selenskyj über soziale Medien ein Wortgefecht geliefert. Trump kritisierte den ukrainischen Präsidenten dafür, dass dieser eine Anerkennung der Halbinsel Krim als russisches Staatsgebiet kategorisch ausgeschlossen hatte. Diese Aussage sei schädlich für Friedensverhandlungen, so Trump. Selenskyj konterte, dass die USA auch während der ersten Amtszeit von Trump die russische